herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute erneut an meiner Seite ist mein Kollege, der Jung Europa Verlagsautor, Romanautor, sage ich glaube ich immer, ja. Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo, ja, das bin ich.
Und hier nur leicht verwirrt am Mikrofon der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, es ist recht kurz vor Weihnachten und wir haben, ja, wie sagt man, auf Social Media eine kleine Podcast-Offensive angekündigt. Wir werden heute Abend den neuen Herr der Ringe-Film anschauen. Volker, mir schwant Böses, ganz Böses.
Ja, du weißt ja auch, wie es in der neuen Rechten läuft. Projekte ankündigen ist wichtiger als sie umzusetzen.
Das stimmt, aber wir haben dafür kein Geld eingeworben. Nein, also heute Abend geht's in den neuen Herr-der-Ringe-Film. Wir werden The Northman vermutlich noch besprechen. Wir werden mit Jörg Dittus über das Bauhaus sprechen und so weiter und so fort. Darum soll es aber nicht gehen. Dem einen oder anderen mag aufgefallen sein, dass wir eine etwas kuriose Ankündigung dazwischen hatten, also in dieser kleinen Liste, die ich online gestellt habe. Nämlich das Buch, den Roman Unterwerfung von Michel Houellebecq. Tja, was macht ein 2015 erschienener Roman in einer Besprechungsliste von Jung Europa? Wir könnten uns jetzt in guter alter Manier die ein oder andere Begründung einfallen lassen, die wir sicherlich auch gut hinbekommen könnten und würden. Aber wir lassen das und sind ganz ehrlich. Und es heißt einfach, Volker Zierke hat das Buch kürzlich zum ersten Mal gelesen und hat mir vorgeschlagen, es zu besprechen. Und so sitzen wir also heute hier. Kann man so sagen, oder?
Kann man so sagen, ist so.
Kann man so sagen. War aber auch Anlass, und das darf ich gleich, es ist ja bald Weihnachten, vorweg schicken. Wir haben das Buch jetzt tatsächlich jetzt erst in unseren Jung Europa Netzladen aufgenommen. Also vielleicht nutzen wir als offizielle Ausrede, dass wir dieses Buch jetzt in den Netzladen aufgenommen haben und es euch schmackhaft machen wollen. Wer das hier hört bis Sonntag, heute ist es Donnerstag, mal gucken, wann der Podcast erscheint, hoffentlich morgen, Freitag, bis Sonntag, den, was ist denn das, Volker? 15. glaube ich, ne?
Bestimmt, ja.
Ja, bis zum 15. 24 Uhr könnt ihr mit dem Rabattcode Advent, ja, ich weiß, das ist sehr kreativ, noch versandkostenfrei bei uns in ganz Europa bestellen. Und damit soll's auch losgehen, lieber Volker. Michel Houellebecq, Unterwerfung, ein Roman von 2015, ich sagte es bereits. Wie kommt es, dass du diesen Roman erst vor, wann, ein, zwei Wochen gelesen hast?
Wie es kommt, weiß ich nicht. Ich hatte ja bis auf Vernichten gar kein Buch bei mir zu Hause von Houellebecq und Unterwerfung und Plattform hatte ich im Bücherregal mal gefunden, auch schon länger her. Und ja, letzte Woche hat es mich angelacht und habe es dann halt gelesen. So.
Ja, du hattest ja vorweg gesagt, dass du furchtbar überrascht bist, weil du immer dachtest, das sei so eine Art Boomer-Lektüre. Ja? Ja,
ich dachte auch, dass es da mehr um islamistische Anschläge und sowas geht und wie böse die Islamisten sind und Syrien, Kopf abschneiden, Dschihadismus.
Hm. Ja, faktisch ist das ja nicht so. Ich darf wie immer so ein bisschen was vorwegschicken. Das ist nämlich für das Buch nicht gerade unwichtig, dass es in der deutschen Übersetzung 272 Seiten hat und als Hardcover bei Dumont erschienen ist, ist nicht so sonderlich wichtig. Schon etwas wichtiger ist der Erfolg und die Resonanz dieses Werkes und ja, ob dieser Prominenz von Houellebecq und des Themas ist es also mittlerweile als, ja, dieses ursprüngliche Hardcover, was wir auch im Netzladen anbieten, zu haben. Es ist aber als Taschenbuch zu haben, als E-Book, als Hörbuch, als Hörspiel, als Theaterstück, als Film, glaube ich, auch mittlerweile. Also dieses Werk hat es geschafft, in alle möglichen Genres, wenn man so will, alle möglichen Versionen seiner selbst umgesetzt zu werden. Und was aber wirklich interessant ist, ist der Erscheinungstermin. Offiziell angekündigt oder vorgestellt, sagen wir mal eher, wurde es nämlich am 6. Januar 2015. Mhm. Und am 7. Januar 2015, ich glaube, das war sogar der offizielle Verkaufsstart des Werkes, mhm, also in den französischen Buchläden, in den deutschen Buchläden kam es auch im Januar, aber im späten Januar, hat sich der islamistische Anschlag auf die Redaktionsräumlichkeiten des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo ereignet, bei dem im Grunde genommen ein absoluter Großteil des Redaktionsteams erschossen wurde. Die Bilder gingen um die Welt. Absurderweise war Houellebecq in diesem Monat sogar auf dem Cover von Charlie Hebdo, also dieser Satirezeitschrift. Und ja, also wie absurd ist es, dass ein Buch, das sich unter anderem mit einer islamischen Machtübernahme im weitesten Sinne in Frankreich beschäftigt, dass an diesem Tag ein islamistischer Anschlag stattfindet. Da mag man ja meinen, das ist die genialste Werbekampagne aller Zeiten.
Kunst imitiert das Leben, ja. Der, ja, vielleicht auch deswegen so in meinem Kopf als, sage ich mehr, klassische Islamkritik abgespeichert, dieses Buch, als das, was es tatsächlich ist. Und tatsächlich nähert es sich ja dem Islam eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise an, nämlich der Aufhänger des Buchs ist eigentlich eine islamische Partei, die es in Frankreich eben schafft, in die Stichwahl mit der anderen großen Partei Frankreichs zu kommen. Und das ist der Front National damals noch. Also,
Unter Le Pen, die ja auch namentlich genannt wird.
Houellebecq hat vieles antizipiert, aber nicht, dass der Front National heute nicht mehr Front National heißt, sondern wie heißen die?
Rassemblement National.
Genau, ja, klingt cleverer.
Und sich Richtung CDU entwickeln, aber gut, ist ein anderes Thema.
Müssen wir auch noch drüber reden,
weil
mich natürlich die Frage stellt, warum die Islampartei sich nicht Richtung CDU entwickelt. Aber genau, es kommt dann eben zu dieser Stichwahl und wie das erwartbar ist, schlagen sich alle anderen Parteien dann auf Seite der Islamisten aus unterschiedlichen Gründen, was im Buch eben auch dargestellt wird. Und ja, die Islamische Partei stellt den nächsten Präsidenten und krempelt Frankreich ordentlich um. Und in diesem ganzen Durcheinander ist ein Literaturprofessor an der Pariser Universität, an der Sorbonne. Und er muss damit umgehen, kann man, glaube ich, im weitesten Sinne sagen. Er ist halt so ein typischer Houellebecq-Erzähler, also so ein bisschen desillusioniert, ein bisschen wohlstandsverwahrlost durch Liberalismus, hauptsächlich an Ficken und Saufen interessiert, raucht sehr viel und hat eine große Vorliebe für französische Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Und französische Studentinnen auch.
Genau.
Und deren Ärsche.
Genau.
Aber das ist ein klassischer Houellebecq. Ja, also man hat ja manchmal, oder was heißt manchmal, aber man hat bei Houellebecq, und das ist ja auch in vielen seiner Bücher offenkundig, das Gefühl, dass man es mit ihm selbst natürlich zu tun hat.
Ja.
Wir hatten ja kürzlich erst die Strohhunde von De La Rochelle besprochen. Auch da ging es um das Thema zwischen Trennung, also zwischen die Trennung zwischen Autor und Figur und Erzähler und so weiter und so fort. Und du hast es jetzt nicht dazu gesagt, das ist vielleicht aber trotzdem interessant. Der sogenannte Literaturwissenschaftler heißt François und ist 45 Jahre alt.
Ja.
Das Alter ist, glaube ich, nicht ganz unentscheidend sozusagen bei dieser Geschichte. Also ist jetzt kein 30-jähriger, vitaler junger Mann, sondern wir haben es hier mit so einem, du hast gesagt, Wohlstandsverwahrlost, der klassische Begriff, ja, glaube ich, dekadent. Mit einem dekadent vor sich hinlebenden, recht gut situierten Mann zu tun und den man sicherlich irgendwo zusammenfassen kann unter dem Begriff der Sinnsuche auch. Also der ist halt, der ist in der im Begriff der westlichen Welt eigentlich.
Genau, das ist ja auch ein wesentliches, also ich glaube, und das ist jetzt mal meine frühe These, dass es ja auch in dem Buch nicht um den Islam geht, sondern um den Westen und westlichen Liberalismus. Und da ist ja der typische Durchschnitts Bewohner dieses Westens, die alle nicht reich sind, also er ist wohlstandsverwahrlost, also es geht ihm nicht schlecht, aber er ist ja auch nicht reich, in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie den ganzen Tag auf irgendwelchen Yachten in Saint-Tropez abhängen kann.
Er muss schon arbeiten für sein Geld.
Ja, und wohnt in einer kleinen, hässlichen, halb verschimmelten Bude und sowas eben, hat kein Auto, es ist... Oder er hat ein Auto, glaube ich, ja.
Er ist im Zustand des Vegetierens eigentlich so, ne? Im
Vegetieren und er ist sich auch typisch Houellebecq-mäßig eben sehr reflektiert über sein Dasein, weil er das ja auch mehrmals schreibt, dass er vergleicht sein Leben mit dem dessen Literaten, an dem er sein ganzes Leben lang geforscht hat, diesem Huysmans, spreche ich es richtig aus?
Keine Ahnung.
wie gesagt,
nie gehört vorher, muss ich ehrlich
französischer
gestehen.
Autor des ausgehenden 19. Jahrhunderts, und der, dessen Leben meint er eben verschiedene Parallelen zu haben. Auch später besucht er dann ja dessen das Kloster, wo er, wo der Autor seine zum Christentum
konvertiert ist. Ja, ja, genau.
Aber ähnlich wie der vergleicht er seine Karriere und ist deswegen auch immer der Ansicht, meine Karriere ist eigentlich ziemlich am auf dem absteigenden Ast. Es wird ab jetzt nur noch schlechter. Vielleicht, er hatte verschiedene Gebrechen, auch typisch bei Houellebecq ständig, verschiedene Gebrechen. Und er meinte, ja gut, wie lange kann ich das noch mit ein paar Arztbesuchen irgendwie hinkorrigieren? Aber irgendwann ist es halt vorbei. Ich habe jetzt vielleicht noch 10, 15 gute Jahre, wo ich ohne große Krankheiten leben kann. Aber dann ist es am Arsch. Aber jetzt wissenschaftlich, literarisch ist von mir nichts mehr zu erwarten. Ich habe alles erreicht. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben. Es kommt jetzt einfach nichts mehr. Ich kriege keine Beziehung hin. Spielt ja auch die ganze Zeit auf seine Schwanzprobleme an. Das sind sozusagen die Dinge, die ihn umtreiben. Und nicht so, es ist nicht einer, der weder auf einer Yacht lebt, noch jemand, der gar keine Zeit für solche Gedanken hat, weil er die ganze Zeit sich um Kohle kümmern muss.
Ja, dieses Oberthema der Vergänglichkeit, das in dem Roman Unterwerfung auch eine Rolle spielt, aber nicht ganz so super präsent ist vom Thema her, das ist ja dann, was er in Vernichten, was wir auch sehr ausführlich besprochen haben in unserer in einer Podcast-Episode, findet ihr natürlich im Archiv, podcast.jungeuropa.de, Spotify und Co. Ich weiß nicht unter welchem Titel, aber unter Vernichten dürftet ihr es finden. Das ist ja dann sozusagen der große Roman zu diesem Oberthema, Vergänglichkeit. Aber auch da finden wir jetzt schon wieder Parallelen zur Figur in Vernichten, deren Name mir entfallen ist, auch unwichtig. Aber es ist so ein Menschentypus, den er beschreibt und der interessanterweise viel mit ihm gemein hat. Und ganz interessant ist, das würde ich gerne noch erwähnen, du hast es ja schon gesagt, man kann es natürlich auch einfach ausformulieren, was in Frankreich dann entsteht, ist ein islamischer Gottesstaat, im weitesten Sinne, muss man sagen.
Im weitesten Sinne,
ja. Im weitesten Sinne, ja. Und im weitesten Sinne deshalb, weil ja der neue französische Präsident, ich glaube, er heißt Ben Abbes, Mohammed Ben Abbes, dass der ja immer wieder bezeichnet wird als ein Anhänger der gemäßigten Muslimbruderschaft. Ja. Also dieses gemäßigt ist wichtig, denn der grenzt sich natürlich nach außen hin in diesem Wahlkampf, den er ja führt in der Stichwahl gegen Le Pen und den ja der François ziemlich aufgeregt, darf man sagen, eigentlich verfolgt.
Ja.
Also der hört da zu und schaut da im Fernsehen. Das wird auch relativ eindrücklich beschrieben, wie er da in seiner kleinen Wohnung vom Fernsehapparat sitzt und sich überlegt, was das jetzt eigentlich bedeuten könnte.
Ja.
Dass der sich von fundamentalistischen Strömungen eben abgrenzt und halt sagt, ich bin ein gemäßigter Moslem, ich bin ein moderner Moslem. Und was dann entsteht, naja, darüber können wir vielleicht noch diskutieren, was das für ein Staat ist, der da entsteht, der aber im Grunde genommen natürlich schon ein islamischer Gottesstaat in der Form ist, dass du natürlich, um weiter an der Universität lehren zu dürfen, eben konvertieren musst. Dass natürlich die Rolle der Frau eine andere wird und so weiter und so fort. Interessant ist, und da willst du vielleicht darauf hinaus, dass natürlich ein Soft-Power-Staat gewissermaßen trotzdem ist.
Genau.
Also da fährt nicht der IS rum und schlägt allen den Kopf ab, sondern
das wurde ja auch immer wieder erwähnt, sozusagen, dass es auch Kritik von anderen islamischen Gruppen an diesem Ben Abbes gibt, dass er die Scharia zum Beispiel nicht einführt, dass aber trotzdem Frauen plötzlich aus der Universität verschwinden, aber nicht so nach dem Motto, es gibt ein Verbot, sondern die sind dann einfach weg. Es ist dann
elegant sozusagen.
Und das mit dem Islam, dem Übertreten zum Islam, das ist ja auch eher so eine unterschwellige Sache. Das ist
richtig.
Immer auch dem Protagonisten, dem Erzähler, nahegelegt wird, dass
der ja auch konvertiert.
Also am Ende vom Buch ist es nicht klar, weil das letzte Kapitel ist im Konjunktiv formuliert. Mhm. Ich wusste, dass ich dann und dann zur großen Moschee in Paris fahren würde. Dann beschreibt er eben, wie er sich das vorstellt, wie das ist zu konvertieren, aber immer in Würde. Ich würde dann
Von meinen neuen
Glaubensbrüdern.
Er lässt es offen.
Er lässt es offen, aber es scheint sich für diesen Weg entschieden zu haben.
Lass uns, bevor wir zum großen Thema des Buches kommen, das deutet sich jetzt nämlich schon stark an, noch ganz kurz, also ich habe mir ein paar Notizen noch gemacht. zu den Nebensträngen, zu den Nebenthemen.
Ja.
Das ist ja ganz interessant und das müssen wir jetzt dazu sagen, nicht nur Le Pen und der damalige Front National spielen ja eine zentrale Rolle. Eine noch viel zentralere Rolle spielt ja die identitäre Bewegung. Damals, ja, glaube ich, noch firmierend unter Bloc Identitaire, meine ja. ich. Und
der Begriff, es werden beide Begriffe verwendet im Buch.
Ja,
der identitäre Block und identitäre Bewegung.
Ja, und er, also der Protagonist François, unterhält ja Gespräche mit einem der Kader.
Ja.
Und er klopft ja, und das ist ganz interessant, eigentlich sowohl den Islam als auch seine akademischen Kollegen, als auch eben diesen Bloc Identitaire, also die identitäre Bewegung, auf ihr tatsächliches Widerstandspotenzial ab.
Mhm.
Na, also wir erfahren ja, dass nachdem diese Machtübernahme, will ich sagen, der Muslimbruderschaft im weitesten Sinne stattgefunden hat, dass es keinen relevanten Widerstand der identitären Bewegung in dem Buch gibt. Also es gibt jetzt keine Gegenbewegung im Sinne von 20 Identitäre sprengen irgendwas in die Luft oder erschießen Moslems oder bilden eine terroristische Widerstandseinheit, sondern das bleibt sehr indifferent, was die dann tun. Und also er beschäftigt sich in diesem Buch, und das ist wirklich, wirklich interessant, weil das natürlich ein heikles Thema auch war zu der Zeit, auch vor dem Anschlag von Charlie Hebdo, auch mit dem Thema identitäre Bewegung und damit im weitesten Sinne ja, so begreift er es, glaube ich, na, weiß ich gar nicht, ob er es als Gegenentwurf zum Islam begreift, aber als das, was in der Öffentlichkeit gegenübergestellt wird.
Ich glaube, ja, genau, das ist der Punkt, das ist wird auch immer wieder in Gesprächen eben aufgegriffen, dass das, was Ben Abes geschafft hätte, diese Überwindung des alten Rechts-Links-Schemas wäre. Es gibt ja mehrere Figuren, mit denen sich der Erzähler über diese politischen Ereignisse unterhält. Das eine ist ein Geheimdienstmitarbeiter, der, sag ich mal, relativ konservative Ansichten dazu hat, der auch selber sagt, also ist im Prinzip Staatsschutzmitarbeiter bzw. ja. Verfassungsschutz, der sagt er auch, die letzten 15 Jahre damit sich beschäftigt hat, radikale islamische Gruppen zu überwachen in Frankreich. Das ist ein Gesprächspartner, aber die zwei interessanteren Gesprächspartner ist ja einerseits der Robert Redeker, der Universitätspräsident, mit dem er dann später über die...
Du meinst Robert Redeker.
Ja, ja. Über seine... naja, das Gute ist Belgier, also keine Ahnung.
Ja.
Könnte auch Flamme sein vielleicht. Es ist auch egal, aber...
auf den kommen wir später noch.
Aber das mit dem unterhält Ende. Er sich und ist der ist anfangs Universitätspräsident und es wird schon davor immer gesagt, ja, das ist doch ein Opportunist, der ist doch schon zum Islam übergetreten. Und später wird er eben im neuen islamischen Frankreich Karriere machen, bis zum Außenminister, glaube ich. Das ist ein Gesprächspartner und der war vorher in der identitären Bewegung, vor einigen Jahren bis Jahrzehnten, das wird nur angedeutet. Und mit einem Kollegen vor der Machtübernahme spricht er noch, ein neuer Kollege, Professor an der Universität, von dem im Lehrkörper gemunkelt wird, er sei bei der identitären Bewegung früher gewesen.
Den er dann auch zu Hause, glaube ich, besucht und so weiter.
Genau, ne? Bei dem sie sich bei ihm zu Hause dann besaufen. Wo übrigens bei beiden die feudale Lebensweise auffällt, die in Reichtum leben. Und der erzählt ihm ja lustigerweise, dass er davon ausgeht, dass es eben Gegenaktionen der identitären Bewegung geben würde. Er sagt ja auch, die identitäre Bewegung hätte in den letzten 10 Jahren die Armee unterwandert. Die Armee würde in deren Händen sein. Aber nichts davon passiert ja.
Genau. Ja, und interessant ist, dass er eigentlich genau das Gegenteil bemerkt. Also er fährt ja dann auch aufs Land und bemerkt dann ja im Grunde genommen, dass, also wenn man das jetzt pathetisch formulieren will, ist das so, dass er merkt, dass Frankreich eigentlich gefallen ist, in der Hinsicht, dass die innere Sicherheit, also schon vor dieser Machtübernahme, nicht mehr gegeben war, dass so eine Art stiller Bürgerkrieg stattfindet, der aber ins Aktive umschlägt. Also dass dieser Begriff der inneren Sicherheit durch Polizei und Militär nicht länger aufrechterhalten wird. Und im Laufe des Buches erkennt er immer mehr Sachen. Also erkennen jetzt vielleicht nicht im Sinne des Erkenntnisses, also zu sagen, ich erkenne etwas und ändere es, will daran mitwirken, dass es anders wird, sondern er ist sozusagen der Beobachter des Verfalls, was ja bei Houellebecq oft ist. Und damit grenzt sich das eben auch so ein bisschen ab und das mag der ein oder andere als weitaus intelligenter sehen als das, was sonst wo publiziert wird. Ich habe mal so ein paar Schlagworte aufgeschrieben. Bei Antaios ist ja von Obertonen dieses Guerilla erschienen, wo es ja auch praktisch um das völlige Chaos durch Ausländer in Frankreich geht. Dann, wo auch immer wieder Parallelen gezogen wurden, ist natürlich das Herrlager der Heiligen von Jorras Pei. Erkenne ich jetzt nicht so wirklich, muss ich gestehen, aber gab also verschiedene Mainstream-Rezensenten interessanterweise, die das aufgebracht haben, das Thema. Und dann gab es ja beispielsweise im Renovamen Verlag ein vergleichsweise erfolgreiches Buch, die Moschee Notre Dame von Jelena Chudinova, war auch eine Übersetzung aus dem Russischen, habe ich auch drüben im Schrank stehen. Das hat so ein ganz interessantes Cover gehabt mit so einem Mond, der aufgeprägt war und so. Also das sind jetzt mal so drei Bücher, wobei sich das Herlager jetzt ja nicht mit dem Islam beschäftigt, sondern eher mit dem Thema Überfremdung, aber drei Bücher, die man so irgendwie in Verbindung bringen könnte. Man könnte aus dem rechten Beritt, sage ich jetzt mal, noch andere hinzuziehen, die aber das Thema Islam und Überfremdung im weitesten Sinne natürlich vollkommen anders behandeln als Hulbeck, der vom Spiegel, das fand ich sehr interessant, mal als, wie haben sie ihn genannt, radikalen Zeitdiagnostiker bezeichnet wurde.
Aha.
Und das finde ich aber doch relativ interessant, weil Hulbeck ist ja schon wie so eine Art Spiegel. Also, und da kommen wir vielleicht jetzt mal sozusagen zur Botschaft des Romans. Du hast gedacht, es sei so ein islamkritisches Stürzenberger Boomer-Manifest vielleicht, ja?
Um es mal am Titel festzumachen, ich dachte, Unterwerfung bezieht sich darauf, sich dem Islam zu unterwerfen.
Und also, darum geht es eben nicht, meinst du?
Darum geht es nicht, wenn ich das ausführen kann an der Stelle.
Bitte.
Es sagt ja auch der Erzähler in einer Stelle im letzten Drittel des Buches, dass, ich glaube, dieser Robert Redeker sagt es dem Erzähler, Unterwerfung unter eine Idee. Und die Idee ist die Religion, also nicht im negativen Sinne, also Unterwerfung im Sinne von, da vorne stehen Haufen bärtige Typen mit Kalaschnikows und die machen ab jetzt die Ansagen, sondern wieder Feuer zu fangen für eine Idee. Und die Idee ist eben eine religiöse, das ist der Islam. Und dass nur der Islam als politische Idee es geschafft hatte, dieses Land vielleicht wieder zu einen. Das wird offen gelassen, inwieweit das jetzt der Fall ist tatsächlich. Es wird aber darauf verwiesen, dass verschiedene politische Maßnahmen von Ben Abes verfangen. Aber auch für den Erzähler, der ja durch den westlichen Liberalismus, der diese Zustände erst ermöglicht hatte, von denen du vorhin gesprochen hattest, dass der komplett orientierungslos ist und sich am Ende eben damit abzufinden scheint, sich eben dieser neuen Idee des Islam zu verschreiben, weil alle anderen Auswege hoffnungslos in eine Sackgasse führen.
Ja, ich finde es interessant, dass du das so gelesen hast. Ich muss natürlich gestehen, dass meine Lektüre des Buches weiter zurückreicht als deine. Deine ist frisch. Ich habe später nochmal, 18, 19 oder was, hatte ich mir das Hörbuch gekauft. Ich weiß nicht, ob es das Hörbuch oder das Hörspiel war. Ich glaube, das Hörbuch, was ich übrigens extrem gut fand. Und das mit dem Brennen für eine Sache, in dem Fall der Islam, aber auch irgendeine andere politische Ideologie oder Idee oder Weltanschauung, Religion, das habe ich so nicht mehr präsent in der Form, sondern was mir sehr präsent ist, ist, dass dieser Opportunismus, also sich das sich arrangieren, dass ich besonders interessant fand, dass Hulbeck rausgestellt hat, wie, und das ist ja eine Kritik an seinen Kollegen, also François' Kollegen in der Universität, also generell der intellektuellen Klasse, mit der ja auch Hulbeck irgendwie zu tun hat, andere Autoren, Juroren, Verleger, Intellektuelle im weitesten Sinne, Künstler, Theater, dass die immer sehr progressiv tun, weltoffen und modern und was auch immer, sich aber in dem Buch ja aus verschiedensten Gründen dem Islam unterwerfen. In dem Fall ist es eben der Islam, er hätte auch was anderes wählen können. Sie konvertieren aus Opportunismus, manche wissen keinen Ausweg. Also es wird praktisch ja gezeigt, dass sich ein ganz, ganz fundamentaler Teil der politischen Klasse, also der intellektuellen Elite, einfach damit abfindet. Also da wird ein bisschen drüber diskutiert und dann, naja gut, was will man anderes tun? Ja, sonst verliere ich doch meine Stelle an der Uni. Also finanzielle Gründe, Karrieregründe. einfach sich anpassen, abfinden, zurückziehen. Also keiner übt Widerspruch, keiner übt Widerstand, das sowieso nicht, sondern es wird einfach akzeptiert und mitgemacht. So, und das ist ja eine Sache, ohne dass ich da tatsächlich irgendwelche Parallelen ziehen wollen würde, die ja auch von dann neuen autoritären oder diktatorischen Systemen immer behauptet wird. Also,
achso, ich dachte, du wolltest sagen, das ist ja wie ein NS.
Ja, interessant, Volker. Nein, also genau, ich wollte darauf hinaus, dass es etliche historische Bücher gibt, wo gesagt wird, in diesem oder jenem System haben die Leute dann einfach mitgemacht.
Ja.
Ja, die haben vorher gesagt, sie sind das und das, und dann kommt die neue Regierung und die sagt das Gegenteil von dem, wie sie es vorher gesagt, wie es vorher gesagt wurde, und dann wird einfach mitgemacht. Ja, Opportunismus, dieses.
Es ist vielleicht, also es war jetzt nur scherzhaft eingeworfen, weiß aber ich schon. Es ist tatsächlich, ohne jetzt verboomert klingen zu wollen, es ist tatsächlich wie im Nationalsozialismus, ich war nicht dabei, aber der tatsächlich ja nicht darauf basiert hat, dass 90% der Beamtenschaft, die übernommen worden sind, gefestigte Nationalsozialisten gewesen waren, sondern man hat es dann einfach akzeptiert.
Ja.
Und ich glaube auch, das ist vielleicht eine wesentliche Botschaft des Romans, dass weite Teile der Gesellschaft nicht halb so politisch sind, wie wir glauben. Mhm. Wir glauben das ja sowieso nicht, aber wie viele auch von sich selber vielleicht glauben, dass also diese politischen Grundfeste, Grundanschauungen nicht so gefestigt sind, wie viele vorgeben. Und der Roman argumentiert, beziehungsweise liest sich natürlich aus einer sehr konservativen Sicht. Und ich glaube auch, dass man jetzt Houellebecq kein Unrecht tut, wenn man sagt, dass er eben ein konservativer Autor ist, weil er sich mit den Ideen offensichtlich beschäftigt hat. Der Erzähler ist offensichtlich schon ein eher rechts angehauchter Typ, ich würde sagen so CDU-mäßig. Es gibt dann zum Beispiel ganz am Anfang eine Stelle, wo ihm das negativ auffällt, dass sogenannte Ausländers vor seiner Uni rumgammeln und den Weg versperren.
Ja.
Das fällt ihm alles auf. Ihm fällt auch auf, wie viele Kopftücher in der Universität zu sehen sind und lauter so ein Kram. Und natürlich die Leute, mit denen er redet über den Islam, das sind ja alles keine keine ethnischen Nordafrikaner oder Araber, sondern er unterhält sich ja ausschließlich mit weißen Franzosen über diesen Umgang mit dem Islam. Mhm. Und alle sind konservativ, also im Sinne, sie kommen aus der identitären Bewegung, sind von der geprägt und versuchen das so in ihr Weltbild einzubauen. Und das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, als wie man in Deutschland mit einem Autor mit dem Islam umgehen würde, wobei hier die Rechts-Links-Unterscheidung noch offen ist. Das heißt, rechts, du bist gegen den Islam, links, du bist für den Islam.
Mhm.
Und das würde, das verwirft ja Houellebecq in seinem Roman ganz massiv, weil die Ex-IB- Mitglieder sich alle dem Islam anschließen.
Ja, das ist eine Sache, die wir ganz am Ende nochmal diskutieren sollten.
Ja.
Weil Houellebecq da auch selber ein paar interessante Aussagen zu getroffen hat, die nicht so schön sind, glaube ich. Aber das heben wir uns mal noch auf. Ich glaube, das hast du jetzt indirekt auch ausgeführt, es ist ja eigentlich, während jetzt Vernichten der große Roman zum Thema Vergänglichkeit möglicherweise ist, ist das eigentlich, und das gibt der Titel ja zunächst vielleicht gar nicht mehr her, für mich eigentlich der große Roman zum Thema der Identität.
Ja.
Ja? Und im Grunde genommen ist es interessant, dass das Buch von Houellebecq so positive Resonanz erfahren hat, auch im Mainstream. Also es ist ganz selten, also ich rede jetzt mal erstmal zunächst von der deutschen Mainstream-Presse. Natürlich haben die alle sowas wie geschrieben, das Buch ist schauderhaft schrecklich, das Buch ist, ich bin selber schockiert, dass ich es nicht aus der Hand legen kann, wenn man es immer weiterlesen will.
Ja.
Aber das Ergebnis war immer, Houellebecq hält einer dekadenten Gesellschaft den Spiegel vor und zeigt ihr ihren schlimmsten Albtraum.
Mhm.
Genau so Zeug, ja. Und das ist grundsätzlich relativ positiv rezensiert worden. So, jetzt muss man ja sagen, sind diese Leute blöd, die das rezensieren, boshaft oder was auch immer? Weil im Grunde genommen ist doch die ganze Kernbotschaft. Wir haben es mit einer sinnentleerten, dekadenten westlichen Welt zu tun, in der keiner eigentlich weiß, warum er irgendwas tut. Also entweder du bist Opportunist, du willst karrieretechnisch vorankommen. Die Figuren in diesem Buch glauben nicht an echte Liebe, an echte Beziehungen, sondern an die Flüchtigkeit der Sexualität. Die Leute glauben nicht an Familie, so wirklich. Die Leute, also das ist sozusagen, er zeigt die westliche Welt, Frankreich als Paradebeispiel, eigentlich in ihrer sinnlosesten, dekadentesten Form, wie er sie sieht. So, die haben wir jetzt erstmal vorliegen. Und jetzt sagt er ja eigentlich nichts anderes, obwohl der Roman relativ vielschichtig ist, aber in seiner Kernbotschaft sagt er einfach, okay, wir haben diese dekadente Bobo-Welt aus irgendwelchen akademischen Flunsen und Versagern, die keinen hochkriegen. Und auf der anderen Seite haben wir eine vom Islam geprägte männliche Kultur, teilweise eine vormoderne Form der Identität, in der, und das ist das Interessante, alles ganz einfach ist. Es gibt auf alles eine Antwort, auf das Thema Rollenbild, auf das Thema Gott, auf das Thema Männlichkeit, auf das Thema Gewalt. Der Islam bietet als, so stellt er das dar, ziemlich einfache und simple Religion ein absolut strukturiertes Bild der Welt. Manche würden das Weltanschauung nennen, andere nennen es Religion. Und das ist, also ich finde, er hat hier einfach zwei Gegenentwürfe, die aufeinander prallen. Und jetzt ist es so, dass eben anscheinend diese vormoderne Identität, dieses Archaische, obsiegt über den dekadenten westlichen Mensch.
Wobei ich halt sagen muss, dass ja dieser Ben Abbas es schafft, die Idee des Islam eben nicht archaisch zu wirken, sondern eben durch seine Argumentationen immer Anknüpfungspunkte sucht. Also es gibt dann zum Beispiel, der schaut sich dann so Interviews an, wo der eben ausführt, wo Ben Abbas darüber spricht, wie Islam und Humanismus sich vertragen und sagt, ja, natürlich schließen wir als Muslime da an eine klassische europäische Geisteshaltung an, was natürlich dann wieder von vielen CDU-Lern wahrscheinlich ziemlich gut gefunden wird.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Aber was ja dann folgt, und das ist ja interessant mit diesem in Anführungszeichen islamischen Gottesstaat, will ich jetzt nicht sagen, ist ja das genaue Gegenteil, aber ist dann schon deutlich archaischer irgendwo als das, was er verkündete. Und interessant ist ja, dass Houellebecq auch nicht spart, und das meine ich mit diesen Zwischen, diesen Grautönen, in diesem, also dass das Buch sehr vielschichtig ist, dass ja plötzlich ganz vielen Männern beispielsweise dieses Frauen- und Männerbild dann doch ganz gut gefällt.
Ja.
Also dass die sich zwar anpassen, weil sie müssen aus ihrer Sicht, also die werden jetzt nicht hier zu krassen Widerstandskämpfern, sondern die passen sich erstmal an, finden es dann aber doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja.
So, und das ist ja, also diesen Gedankengang finde ich so gut bei Houellebecq, also dass diese Bücher alle so 100 Themen in einem sind, das war auch bei Vernichten dann so beispielsweise, dass jetzt das Buch nicht einfach ist, archaisches Weltbild, sinnentleerte westliche Welt, archaisches Weltbild gewinnt und alle müssen das machen.
Nee,
oder so, sondern es werden verschiedenste Typen gezeigt, die alle andere Motivationen haben. Und das musste er erstmal geistig auf die Kette bringen. Also nicht umsonst sagen ja manche, er sei einer der wichtigsten Autoren des Jahrhunderts. Gut, kann man sich jetzt vielleicht drüber streiten. Aber es musste erstmal von der Idee, und du weißt ja selber, wie es ist, wenn man einen Roman schreibt und verschiedene Stränge einbauen will, es musste erstmal fertig bringen, diese verschiedenen Typen so präzise zu skizzieren, dass man sagt, ach guck, das ist der Typ von nebenan, der immer für Frauenrechte geworben hat und jetzt finde ich das gar nicht so schlecht.
Na? Könnte wahrscheinlich auch eine ganz eigene Folge darüber machen, über dieses Wirtschaftsprogramm, das der Ben Abbas Frankreich auferlegt, weil das wird eben auch ziemlich genau ausgeführt, dass Es hat zum Beispiel 80% des Bildungsetats, der in Frankreich eben traditionell sehr groß ist, zusammenstreicht, dass er erklärt, dass diese islamische Partei eigentlich ihre Ursprünge in klassischen, ja, linken Befreiungsnationalismus hat, wie man das auch kennt, Black Panthers und so, aber eben sich unter Ben Abes massiv gewandelt hat, rechter geworden ist, liberaler auch, also das ist eben der klassische Zusammenhang wieder, rechts bedeutet wirtschaftsliberal. Deswegen eben diese Kürzungen im Staatsbudget, weil, und das wird eben auch erklärt, warum das so ist, die Schulen ja von Saudi-Arabien finanziert werden, die Islamschulen. Und dass er zum Beispiel schafft, die Arbeitslosigkeit im Land massiv zu senken, weil, oh Wunder, alle Frauen aus Erwerbstätigkeiten verschwinden, weil eben die Familie staatlich gefördert wird und die Frau deswegen ganz natürlich wieder ihren Platz in der Familie einnimmt. Es ist natürlich alles so, sagen wir mal, ein bisschen naiv gedacht, also man kann ja auch nach Ungarn schauen, kann darüber diskutieren, wie gut und wie schnell vor allem solche Maßnahmen dann tatsächlich anschlagen. Mhm. Wenn ich was zu kritisieren hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch, dass ich es für eher wahrscheinlich halten würde, dass dieser Ben Abes innerhalb kurzer Zeit eine Spaltung der Partei durchmachen muss, weil eben die Hälfte der Partei es ihm zu liberal zugeht und die eigentlich einen radikalen Gottesstaat tatsächlich wollen. Wie man das bei Rechten eben auch erwarten würde. Soll der jetzt Regierungsverantwortung nehmen oder nicht? Mhm. Und dann gibt es eben eine Reale und eine Fundi-Fraktion und dann zerstreiten sich alle und am Ende passiert überhaupt nichts.
Ja, interessant ist ja, dass bei Hulbeck die anderen Parteien sich ja einmal aus Gründen dieser klassischen Anti-Rechts-Koalition mit Ben Abes zusammentun.
Ja.
Eine Sache, die in Frankreich ja tatsächlich auch breit diskutiert wurde, zumal in den letzten Jahren, also auch nach 2015. Aber auch eben aus so einer Art des Opportunismus, also nicht nur aus so einem antifaschistischen Grundkonsens, wenn man das so nennen will. Also das Buch ist eigentlich, und das ist ganz interessant, weil wir es ja, wie wir eingangs auch gesagt haben, aus vergleichsweise banalen Gründen besprechen, nicht aus hochpolitisch aktuellen Thematiken heraus, trotzdem immer noch sehr, sehr aktuell, weil dieses Thema ja nicht vom Tisch ist. Also ganz im Gegenteil, es ist eigentlich sehr präsent. Und ich meine damit gar nicht mal das Thema ethnische Wahl und Muslimpartei. Das ist ja eine Sache, die durchaus in der Rechten, in Teilen der Rechten sehr virulent ist, also immer wieder besprochen wird. Ja. Ich meine, die ethnische Wahl ist natürlich tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, denn er ist für rechte Parteien ein durchaus existentes Problem. Weniger spannend finde ich das Thema, was in dem Roman ja relativ vordergründig ist, dieser Moslemparteien oder was auch immer. Das finde ich, weiß ich nicht. Also sehe ich nicht in Deutschland. Mag mich jetzt einer naiv nennen. Ja, es gibt da erste Parteien und bliblablub. Und finde ich jetzt insgesamt nicht so spannend, zumal man braucht jetzt nur, und da sind wir wieder bei was Aktuellem, nach Syrien zu schauen, der Islam, ne, ganz großes Thema, der Islam zeigt sich wieder, wie sinnlos dieser Begriff des Islam ist, wenn man auf geopolitische Prozesse schaut. Ja, die einen sind mit Israel und den USA verbündet aus finanziellen Gründen, die anderen werden platt gemacht und erschossen. Also da mag der ein oder andere in sich gehen und sich die Frage stellen, wie sinnvoll der Begriff des Islam, des Koran, der Glaubenslehre und so weiter wirklich ist. Also das finde ich nicht so spannend. Thema ethnische Wahl ist es schon eher. Aber das finde ich gar nicht das Vordergründige, sondern es gibt ja auch innerhalb der politischen Rechten, wenn wir das mal ganz kurz mit ins Tableau nehmen wollen, ja diese Islamdiskussion ja seit Jahrzehnten. Und es gab ja immer auch Strömungen innerhalb der politischen Rechten, die sich gewissermaßen, ich sag mal, zum Islam hingezogen gefühlt hat. Nicht in der Form, dass man selber konvertiert wäre. Da gab es ganz, ganz wenige Einzelfälle. Stichwort Regin Verlag. Sondern generell damit zu kokettieren. Also zu sagen, naja, gut, ich will jetzt nicht so viele Ausländer in Deutschland haben, aber der Islam insgesamt ist gar nicht so schlecht. Stichwort Antizionismus, Anti-Amerikanismus, meinetwegen auch traditionelle Werte in bestimmten Bereichen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und dann gibt es eben diesen klassischen Counter-Jihad. Das will ich jetzt gar nicht zum großen Thema des Podcasts machen, weil wir haben festgestellt, das ist nicht das Thema von Unterwerfung.
Ach ja.
Oder
also Counter-Jihad, ja.
Ja, also dieses Hauptthema Islam, sondern das ist ja nun ein Stellvertreter sozusagen in dem Buch. Er hätte vielleicht irgendwas, der hätte ja theoretisch auch eine rechtsextreme Regierung nehmen können oder so. Hätte, glaube ich, auch funktioniert.
Naja, aber es ist ja schon eine Aussage, dass die rechtsextreme Regierung eben nicht gewinnt, sondern die Islamische Partei. Und ich halte das eben für einen durchaus relevanten Teil des Buches, eben gerade wie Rechte damit umgehen. Weil, also wie gesagt, ein Großteil der Gesprächspartner sind halt Ex-IBler.
Ja.
Und während der eine ihm anfangs noch ankündigt, dass es Widerstand geben wird, stellt sich eben raus, dass der andere, der wesentlich einflussreichere, schon seit mindestens 10 Jahren mit dem Sieg der Partei gerechnet hat und sich deswegen schon mal in Stellung gebracht hat, aber eben, zumindest wird es glaubhaft vermittelt, nicht aus Opportunismus, sondern er gibt dann eben eine lange Szene, wo sie dann irgendein Zeug saufen und in seinem Palast dann unterwegs sind und sich eben über den Islam unterhalten. Er das eben getan hat, dieser Robert Redeker, dieser Universitätspräsident, dass er früher bei der IB war, dass er früher oder Blockidentitär war und dass er jetzt aber sich rausgestellt hat, dass die Ideen, die er damals schon vertreten hat, am besten sich im Islam verwirklichen lassen. Zum Beispiel, und er führt es zum Beispiel an verschiedenen Beispielen aus, aber es ist auch eine Debatte, die wir zum Beispiel auf Twitter auch immer wieder sehen von irgendwelchen YouTubern und Twitter-Influencern, die dann von Aristokratie reden,
ja.
Die dann eben sagen, ja, bestimmte Teile der Bevölkerung sollten sich gar nicht fortpflanzen, weil nur die guten Gene weitergegeben werden sollten. Wie gesagt, wir haben das in der Rechten, in der Bubble ständig dieses Gefasel. Und Robert Redeker nimmt diesen Faden auch auf und sagt, ja, und es ist im Islam perfekt umgesetzt, nämlich durch
Vielehe.
Durch die Vielehe,
ja.
Weil dadurch den minderwertigen Männern die Frauen weggenommen werden und alle Frauen im Prinzip bei denen landen, die es verdient haben.
Und aber ich glaube, es ist ein Thema, das Rubeck, also das, da kommen wir jetzt mal zu der Frage, die ich ja aufschieben wollte, aber warum eigentlich, wir sind ja schon fortgeschritten. Und zwar will ich mal was heißt zitieren. Ich habe mir heute früh die Vorstellung des Buches 2015 auch auf der Lit Cologne angeschaut. Das ist ja so eine Literaturmesse, kann man sagen, Literaturveranstaltung in Cologne, in Köln. Und da war der Autor dabei. Also Hulbeck saß mit seinem elenden, jämmerlichen Körper und seiner Erscheinung auf der Bühne, neben so anderen Johnnies, die irgendeine Rolle gespielt haben. Und daneben saß eben eine Dolmetscherin. Auf Französisch, die hat es auf Deutsch übersetzt. Und lustigerweise habe ich das gesehen in einem Mitschnitt des Phoenix-Livestream.
Ja.
Auch da mag man nur ganz kurz darüber sinnieren, wie wichtig also durchaus diese Buchveröffentlichung war. Natürlich auch durch den Anschlag auf Charlie Hebdo, ganz klar. Aber Phoenix hat das live gestreamt. Das ist schon was. So, und da hat Hulbeck so eine Art Statement abgegeben. 10 Minuten lang war das Ganze nur. Es sind vergleichsweise Banalitäten dabei, dass die Franzosen sich mehr Meinungsfreiheit wünschen, dass er kein islamophobes Buch geschrieben hat. Das hat er ganz wörtlich gesagt. Es ist kein islamophobes Buch. Man müsse aber das Recht haben, in Frankreich ein solches Buch zu schreiben. Also es müsse das Recht für jeden geben, ein islamophobes Buch zu schreiben. Kann man jetzt auch drüber streiten, Stichwort Charlie Hebdo. Kann man ja auch daraus lesen, jeder muss das Recht haben, Mohammed-Karikaturen zu veröffentlichen. Weiß ich nicht, ob ich mich da anschließen würde. Deswegen sage ich mal, das ist eine Sache, über die man noch sprechen kann. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, den habe ich mir, also das ist wörtlich. Man sollte sich weder von der einen noch von der anderen Seite beeinflussen lassen, sagt er wörtlich. Und ein anderes Zitat von ihm, das nicht auf der Lit Cologne gefallen ist, aber in dem Zusammenhang. Wer mich vereinnahmen will, ist noch nicht geboren, sagt er. So. Gut, kann natürlich alles, können alles Statements sein, die einen Autor bringt, um eben nicht in eine bestimmte Ecke geschoben zu werden. Wir kennen das nicht zuletzt auch von Christian Kracht und Co., dann, wenn Kritik kommt, sich da auf diese Autorenschaft zurückzuziehen und so weiter. Ist ja aber eine Sache, die man unterstellen könnte. Du sagst eben, einer der ehemaligen Identitären findet seine Thesen bestätigt im Islam. Das hast du ausgeführt, Aristokratie, Vielehe und so weiter. Es gibt ja noch mehrere Stellen in dem Buch, die in so eine Richtung deuten. Und jetzt frage ich mich, und das meinte ich eingangs mit einer eher kritischen Sichtweise auf das Buch in Anführungszeichen, ist Hulbeck einer, der in diesem Buch eben dieses rechte Gedankengut, sieht man in der Bewegung der Identitären sozusagen manifestiert, Und im Islam, also diese zwei Extreme, Hufeisentheorie, macht er hier eine Hufeisentheorie auf?
Ich weiß nicht, ob er das sozusagen am. Aber jetzt die. Es sagt er ja, dass. Sagen auch diese beiden Typen, dass es dieser identitäre Block, dass der vielschichtig gewesen war. Dass es darin Faschisten gegeben hatte. Der eine Typ sagt, zu seiner Zeit waren das hauptsächlich Monarchisten und Katholiken, mit denen er nichts zu tun haben wollte. Dieser Robert Rediger, der scheint ja eher diesem traditionalistischen Flügel angehört haben, den wir ja in der deutschen Rechten auch beobachten können. Und da kommt eben schon deutlich rüber, dass also wahrscheinlich der Erzähler, also auch Hule Beck offensichtlich diese Vorlagen von Evola bis René, wie heißt der, Gounod, gelesen.
Bestimmt auch Frederik Höfer.
Ja, dass er die gelesen hat deswegen dieses Wissen eben in diesen Roman einfließen lässt. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass es nicht darum geht, ein Hufeisen darzustellen. Das fand ich nämlich ganz interessant, dass zum Beispiel nicht geschrieben wird, was mit der Le Pen eigentlich passiert, ob die jetzt in der Opposition hockt oder ob die ins Exil nach Israel flüchten musste, um nicht an einem Bauwagen aufgehängt zu werden. Ich glaube, dass es die interessantere Frage für die Rechten, die dieses Buch lesen, ist, können wir uns eine Idee unterwerfen, deren Symbole uns nicht gefallen?
Ah ja, interessant.
Und Das ist ja das auch das Prinzip bei Jung Europa. Wir reden ganz oft über den Mythos, über Sachen, die uns in Brand setzen, die uns wieder begeistern können, uns eine Idee maximal zu verschreiben. Wir haben, weiß ich nicht, deswegen ja auch viel über die Ukraine gesprochen, wo eben Leute sich begeistern können, auch aus dem Ausland, jetzt die Waffe in die Hand zu nehmen und eine Idee mit dem Leben zu verteidigen. Wir beide zum Beispiel haben das ja für uns offensichtlich ausgeschlossen, weil sonst wären wir da, weil wir sagen, es gibt keinen rationalen Grund, dort zu sein. Aber wenn du jetzt eine Idee finden würdest, dann musst du ja auch, also für die es sich lohnt zu brennen, und der Islam scheint ja diese Idee, dieses Prinzip, dann du hast alle deine politischen Ansichten, Familie, Verteidigung. Es wird ja auch immer wieder darauf verwiesen, das, was der Ben Abbes will, ist die Wiedererrichtung des Römischen Reiches. Er will die europäische Hauptstadt nach Rom verlegen. Lauter solche Dinge. Wenn das alles ist, aber nur unter dem Vorzeichen des Islam, was spricht denn eigentlich noch dagegen? Und das ist, glaube ich, eine relevante Frage, die für Rechte eben im Vordergrund stehen könnte bei dem Lesen von dem Roman. Für den Durchschnittsleser ist es, glaube ich, eher dieses Desillusionierte vor sich hinwabern, dass das praktisch auch durchbrochen werden könnte.
Und findest du, dass Hulbeck in dem Roman irgendeine Art von Antwort darauf gibt? Auf diese Frage, die sich ein Rechter stellen könnte?
Das Problem ist, das letzte Kapitel ist, wie gesagt, ja im Konjunktiv formuliert. Das heißt, es ist nicht klar, ob der Erzähler sich durchringt. Und dadurch, dass wir dieses Buch nur aus der Sicht des Erzählers erfahren, wissen wir auch nicht, wie ernst das die anderen meinen. Also,
mein Eindruck war nämlich eben, dass sie das nicht so ernst meinen. Also das habe ich, wie gesagt, ich habe das Buch aber nicht mehr so taufrisch sozusagen im Kopf wie du. Meine Erinnerung ist immer die gewesen, dass die Leute zum absoluten Großteil, wie gesagt, einfach sich mit einem neuen System arrangiert haben, so wie sich manche auch in Syrien jetzt eben mit einem neuen System arrangieren oder auch irgendwo anders oder sich in Russland mit einem neuen System arrangieren würden, weil es eben immer nur um Machterhalt, um Geld, um Einfluss geht und dass eben der Islam hier nicht in der Lage war, beispielsweise auch diesen François wirklich in Brand zu setzen. Ja, das wäre ja auch eine interessante Geschichte gewesen, aber sowas wurde auch schon öfter geschrieben durchaus. Sondern dass Hulbeck einfach beschreibt, wie die Leute einfach im Grunde genommen alles mitmachen. Und wenn dann morgen die Leute auf der Straße gesteinigt werden, dann wird man halt auch sagen, na gut, Hauptsache ich werde nicht gesteinigt.
Ja.
So, und das ist eben so ein bisschen die Frage, ob er da tatsächlich eine Art von Antwort gibt. Und also er scheint ja nicht damit zu kokettieren, zu sagen, sozusagen zu beschreiben, und das würde vielleicht ein Rechter so schreiben, vielleicht nicht mit dem Islam, aber ein Rechter würde schreiben, und dann fand er eben seine Bestimmung.
Ja.
Also der Islam als Antwort auf die Sinnsuche.
Ja.
Und das scheint ja aber bei dem François in dem Buch nicht so gewesen zu sein.
Nee.
Ja, und das ist das Spannende, also dass für uns Rechte ja die Frage eigentlich sein müsste, was ist sozusagen das Element, das die Sinnentleerung aufhebt. Und nur beispielsweise zu sagen, es geht um Remigration, oder damit einem nicht wieder vorgeworfen wird, man kritisiere nur in die eine Richtung, es geht um eine multipolare Weltordnung. Mhm. Das scheint ja nicht das zu sein, was auch Rechte so in Brand setzt, dass sie tatsächlich bereit wären, bis zum Äußersten zu gehen, würde ich mal behaupten.
Ja, aber es liegt vielleicht auch an der Handlungsunfähigkeit der Rechten. Das ist ja eben, glaube ich, auch ein Teil des Romans, dass die Rechten keine realpolitischen Ideen haben, wie sie die Macht erringen können. Also der eine Typ faselt dann von der Armee, die ja angeblich identitär unterwandert ist. Es gibt dann die Le Pen, die eben, ja, sag ich mal, zumindest in die Stichwahl kommt von der Präsidentschaftswahl. Aber es deutet ja nichts darauf hin, wie überhaupt bürgerliche Mehrheiten organisiert werden können. In dem Sinne, dass, und das sehen wir ja realpolitisch, wenn jetzt die AfD in die Bundesregierung kommen würde, aus irgendeinem Grund, würde sich ja eher ein großer gesellschaftlicher und medialer Komplex dagegen stemmen und weiß nicht, jeden Tag Demos vom Bundestag stattfinden und vom Amtssitz.
Weil es eben auch keine richtige Machtübernahme wäre.
Genau.
Ja.
Und deswegen diese identitären Kader ja offensichtlich schon vor einiger Zeit, die lieber eben übergelaufen sind zum Islam, weil sie das für wahrscheinlicher halten, weil ihre Ideen, die sie eigentlich haben, dort eher umgesetzt werden und auch mit großer Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden, als es eben beim Front National umgesetzt würden, die ja vielleicht von den Symbolen, also das alte Frankreich und von mir aus Christentum und Monarchie und so ein Scheiß, dass sie mit diesen Symbolen viel mehr vertraut wären, aber die einfach gar keine reale Machtoption haben.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Brennen für eine Idee wirklich mit der rationalen Überlegung nach Machtoptionen zu tun hat.
Na, es sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, eben. Also das heißt, man kann ja auch für eine Sache brennen, von der man weiß, dass sie vollkommen unmöglich ist.
Ja.
Ja, ich halte das sogar mitunter für eine Grundvoraussetzung, weil das Überlegen danach, wie man Macht tatsächlich erringen kann, zwar schon wichtig ist, aber eben oft zu einer Sicht der Dinge führt, die einen das Notwendige machen lässt.
Ja, aber muss auch dazu sagen, so ticken die meisten Menschen nicht, Unterwerfung, und das meine ich jetzt im positiven Sinne, ist ein Prozess. Also es ist ja auch möglich, sich für Ideen zu begeistern, wo man erstmal reinwachsen muss. Also wir sind ja auch nicht rechtsradikal auf die Welt gekommen, in dem Sinne, dass wir schon, weiß nicht, mit 11 dachten, ich bin jung Europa-Hooligan, ich muss nur noch mal alt genug werden, um den Verlag gründen zu können. Sondern dass das ein Prozess ist, in dem man da reinwächst und sich auch Ideen verändern und Ansichten sich verändern, auch Lebenssituationen sich verändern. Mhm. Und ich glaube schon, dass das auch viel damit zusammenhängt, was jetzt sozusagen das Dringlichste ist. Und, ja, und das hatten wir zum Beispiel auch bei die Strohrunde besprochen, nämlich, was ist denn jetzt das Wichtigste? Ist das Wichtigste, dass wir alle Besatzer rausschmeißen? Also in die Strohrunde waren es die Deutschen. Mhm. Und wir uns deswegen mit allen anderen verbünden? Oder bleiben wir unserem Ideal treuen, sind französische Nationalisten, aber ohne Aussicht, dass das irgendwie passieren könnte?
Ja, oder zumindest mit einer verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit.
Genau.
Ja. Ja, das ist interessant. Also das ist natürlich eine Sicht auf diesen Roman, den es, glaube ich, in der Form, was heißt, noch nicht gegeben hat, aber der dann doch vielleicht den ein oder anderen Zuhörer wieder dazu verleitet, zu sagen, ach guck, die zwei, die haben auf so ein fast 10 Jahre altes Buch geblickt und nochmal eine andere Perspektive gefunden, als die wirklich gefühlt 10 Millionen Besprechungen, die es schon gibt. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Wenn man mal darauf schaut, dass Sezession im Netz im Jahr 2015, dem Erscheinungstermin des Buches, ganz fraglos das wichtigste rechte Internetblog war, das darf man schon so sagen.
War bis zum Jungen Europa Podcast.
Das hast du gesagt. Aber allein dort, ja. Beitrag von Kubitschek, grundsätzlicher Beitrag, Kein Beitrag von Kosica, weil sie eine sogenannte Ekelbarriere hat gegen Hulbeck.
Weil gefickt wird.
Weil gefickt wird, aber nicht nur normal gefickt wird, sondern auch, na gut, was heißt normal?
Ich wollte es gerade sagen.
Also, weil es sehr explizit beschrieben wird in allen Romanen.
Ich werde das in meinem nächsten Roman austesten.
Ja, das ist schön. Aber dann, Aufruf zu Leserrezensionen. 3 Stück wurden da veröffentlicht. Lichtmess hat dem ganzen Thema viel Beachtung geschenkt. Hat ja auch dieses Charlie Hebdo Kaplaken geschrieben. Habe ich nie gelesen, aber er hat es geschrieben.
Ach so.
Und ja, so ein schwarzes, da steht, ich bin nicht Charlie Hebdo oder irgendwie so.
Das höre ich zum ersten Mal.
Tja, siehst du mal. Jedenfalls hat er sich auch damit, also Sezession im Netz hat wirklich geglüht. Mhm. Es gab das Pegida-Sonderheft der Sezession, wo, glaube ich, ein Beitrag auch dazu drin war von Millet. Im Franzosen. Also die Sezession und generell die Rechte hat sich sehr ausführlich damit beschäftigt, das ist ganz klar. Auch teilweise relativ intelligent damit beschäftigt, muss man sagen. Tja, und für uns bleibt jetzt die Frage, du hattest das ja auch notiert, erstmal Volker, persönliches Fazit.
Ja.
Ja, mal so ganz, ganz bürokratisch gesprochen. Du hast ja schon verraten, dass du den Roman überraschenderweise für ziemlich gut gehalten hast.
Genau.
Ja.
Es ist natürlich bei Hulebeck immer so, dass die Sprache sehr neutral ist, dass er das auch ein bisschen unterkühlt ein bisschen ist. Also das ist alles sehr, sehr nüchtern geschrieben. Ich kann das gar nicht nachahmen, aber wir haben es, glaube ich, auch bei Vernichten schon angesprochen. Dass
total trocken, emotionslos.
Genau, ja. Dass er eben hier nicht jetzt ins Elegische gerät und das alte Paris beschreibt und oder so, sondern dass eigentlich eine ziemlich trockene Abhandlung dessen, was passiert ist. Auch, weil, wie gesagt, das hat ja auch immer so leicht humorvolle Noten, wenn dann so steht, ich ficke die Nutte von hinten und so ein Scheiß da drin steht.
Ich glaube, jetzt müssen wir den Podcast als 18 plus. Aber jetzt auch so, mein Versuch, mich für die natürlichen Schönheiten der Landschaft zu interessieren, war offenbar zum Scheitern verurteilt.
So
war es,
ja.
Ich probierte es trotzdem hartnäckig weiter und als der Abend dämmerte, bewegte ich mich in Richtung Martell zurück. Ja, also Es ist furztrocken ist der falsche Begriff, weil es ja nicht langweilig ist, sondern es ist einfach so unfassbar emotionslos. Also es ist so,
ja.
Und dann erfuhr ich, dass ich morgen sterben muss.
Genau.
Und das machte mich traurig.
Ja.
Ja. Das machte mich traurig und davon würde ich schon nicht mal schreiben, aber ich wusste nicht, wie ich fühlen sollte. Ja, keine Ahnung. Ganz interessant vom Stil, ja. Also muss man sagen.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Stil, den ich. Ja, ich mag auch so eher in der klassischen Romantik veranlagte Sprache wie bei Kracht oder von mir aus Jünger natürlich mehr. Mhm. Aber es passt natürlich zu Hulebeck jetzt natürlich perfekt. Dieses innerliche Todgefühl, das bekommt man da beim Lesen sehr, sehr gut.
Ja, es ist schön, das Thema und Sprache halt da so korrespondieren gewissermaßen. Also, dass man. Ja, das ist schon eine feine Sache.
Macht auch ein gutes Buch aus.
Glaube ich auch. Ich bin also auch, wie gesagt, meine Lektüre liegt einige Jahre zurück. Ich bin auch weiterhin überzeugt von dem Werk. Weiß gar nicht, warum wir es, wie gesagt, nicht im Netzladen hatten. Ist jetzt verfügbar, kann man dort kaufen. Preis weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube 22 Euro oder so. Ist auch relativ flott gelesen, ne? Mit 227 Seiten. Das geht, ja, geht gut runter.
Ich habe es in 4 Tagen oder so gelesen, ja.
Ja, und da. Ja, was man aber sagen muss, ich glaube, das sollte man schon dazu sagen, das ist jetzt keine Widerstandslektüre, ne? Also im Sinne von, da kann man schon viel drüber nachdenken und das kann einen sicherlich auch im positiven Sinne dazu veranlassen, Dinge zu tun, zu überdenken. Aber das ist schon eine ziemlich schonungslose Abrechnung mit der westlichen Gesellschaft und wirft ja auch, das muss man sagen, auf die identitäre Bewegung und damit als Stellvertreter einer gewissen Geisteshaltung jetzt auch nicht unbedingt das beste Licht. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit.
Es ist aber.
Die auch übrigens im Vernichten vorkommen.
Ja, kommen, glaube ich, in mehreren Romanen.
Ja, es scheint es ihm schon angetan zu haben.
Ja, es ist interessant, dass vielleicht als Side Note, dass die identitäre Bewegung oder der identitäre Block offensichtlich so ein riesiges kulturelles Phänomen in Frankreich ist seit, ich glaube, seit 2002 gibt es die da, ne?
Keine Ahnung.
Diesen identitären Block, also den Vorgänger sozusagen von dessen, was wir als identitäre Bewegung kennen, dass Houellebecq das einfach aufgreift und auch vollkommen normalisiert. Also das ist ja auch sehr, sehr faszinierend.
Als eine der Stimmen, die legitim sind.
Genau,
sozusagen,
das,
ja.
Ja, es wird dann über den Kollegen, der in der IB gewesen sein soll, ihm getuschelt, aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht so, oh Gott, wir müssen jetzt Outing-Aufkleber überall verteilen und der Typ ist sofort aus der Universität zu entfernen. Aber es, ich glaube halt auch, dass Houellebecq da auch von einer ganz anderen Taktik ausgeht, weil die IB im, in seinen Büchern ist ja keine, die auf irgendwelche Gebäude klettert und Wimpel schwenkt und Videos macht, sondern hauptsächlich nach innen gerichtete Organisation.
Und eine recht intellektuelle Geschichte auch, muss man sagen. Also die, die beschäftigen sich ja im Buch schon sehr ausführlich auch mit dem Thema, ich sag mal, Weltanschauung, Politik. Und nicht, nur, nicht nur mit, wer ist der nächste Präsident oder wie viele Ausländer haben wieder vergewaltigt, sondern da geht es bei der IB, bei der IB, die er da darstellt, schon um, um die Grundfragen des Lebens eigentlich. Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Und so weiter. Ne?
Ja, vor allem scheinen ja dann eben Leute dann vor über 10 Jahren, als der, als es noch nicht ab, sich abgezeichnet hat, dass dieser Ben Abes überhaupt gewinnen könnte, mal eine Präsidentschaftswahl, das ist ja in Frankreich auch noch mal schwieriger ist als in Deutschland, dass sie da schon entschlossen haben, gut, was machen wir? Wir gehen in die Strukturen, in denen wir eh sind und warten da als Schläfer. Mhm. Also der eine ist in die Universität gegangen, der andere erwähnt, dass es Leute ins Militär geschafft haben, in hohe Ränge. Und da warten die dann einfach. Da warten die dann, bis der Regierungswandel sich vollführt und dann machen sie, dann deuten sie das in ihrem Sinne um. Und es ist ja tatsächlich auch dieser Rediger, der dann eben diese Idee vom Römischen Reich wieder ins Bewusstsein bringt, der dann eben vorschlägt, doch Abkommen mit den nordafrikanischen Staaten zu machen, um dann sozusagen das alte Römische Reich.
So eine Mittelmeerallianz, ne, wollen die da aufbauen.
Genau, also wenn man darüber nachdenkt, macht das ja natürlich aus migrationspolitischer Sicht Sinn, vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und es ist ja eigentlich eine zutiefst spenglerische Idee, sozusagen das Römische Reich unter anderen Vorzeichen und diesmal eben islamischen einfach fortzuführen, aber die Idee, der Kern ist sozusagen nicht tot. Und das finde ich ganz interessant.
Ich würde auch gerne noch sozusagen zwei Easter Eggs aufklären, die jetzt gar nicht so unglaublich geheim sind. Das erste zumindest nicht. Es gab ja vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, ob das sogar erst 2, 3 Jahre her ist, ein relativ umfassendes Interview von David Engels, dem Althistoriker, mit Houellebecq. Und auch Fotos, wie sie zusammen irgendwie da gesoffen haben in Frankreich.
Ja.
Und man munkelt, dass Unterwerfung inspiriert war von einem Buch von David Engels von 2014, in dem es um den Untergang des Römischen Reiches geht. So, das ist erstmal ganz interessant. Und wenn man weiß, dass die beiden sich kennen und dass David Engels anscheinend in Frankreich dort auch viel gelesen wird, hat ja unter anderem dieses Buch Was tun aufgelegt im Renovam Verlag, über den wir es heute schon mal kurz hatten, dann ist das eine ganz interessante Geschichte. David Engels selber hast du interviewt über Tolkien für unseren Blog und ich glaube auch für die Kehre. Also ich glaube, du hast das Interview für die Kehre gemacht.
Ja.
Da ging es um, ich glaube sogar, ich weiß nicht.
Um Tolkien und den Wald.
Genau. Also wir haben mit Engels auch schon mehrfach zu tun gehabt. Ich glaube, du warst auch dabei, als wir in Paris mit ihm
gesoffen haben.
Ja. Eher gegessen in dem Fall, aber
Ich war auf jeden Fall besoffen, ja.
Ja, das war schön. Naja, und ganz interessant vielleicht noch, dass das tatsächliche Easter Egg dieser, anders geschrieben, hier Robert, also Robert und dann Rediger mit D-I-G-E-R, ist ja der, du hast es gesagt, der Universitätspräsident im Buch, der dieser Opportunist gewissermaßen. Das ist eine Anspielung auf Robert Rediker, aber anders geschrieben, nämlich mit R-E-D-E-K-E-R, glaube ich, Rediker. Mhm. Kein Belgier übrigens, also in echt.
Aber Engels ist Belgier, ne?
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Von diesem Mann haben wir ein Buch, was nächstes Jahr erscheint. Ja, da geht es nicht um den Islam. Ich darf alle beruhigen, es geht um Social Media. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber so. Der hat auch ein tolles Buch zu Fußball geschrieben, zu Fußball-Ultras. Also das ist ein ganz umtriebiger Autor, der jetzt nicht unbedingt zur Jung-Europa-Linie so im Ganzen passt, denn der wurde, der musste ja mehrere Monate oder Jahre Untergrund leben und ich glaube auch Frankreich verlassen, weil ihn Islamisten bedroht haben, ihm den Kopf abzuschneiden halt.
Na gut.
Und weil er Islamkritiker halt ist. So, und Ja, der ist, wirklich Autor von Jung Europa ist er noch nicht, aber wir haben Rechte an einem seiner Bücher erworben, haben das übersetzen lassen. Liegt auch vor, muss lektoriert werden und so weiter und so fort. Steht so ein bisschen auf der Longseller-List gewissermaßen. Aber musste ich sehr lachen, weil ich das nicht mehr präsent hatte. Als ich mich heute ein bisschen vorbereitet habe auf die Podcast-Sendung, also dieses kleine Easter Egg, wir haben einen Hauptprotagonisten des Buches, der in dem Buch nicht so gut wegkommt, bei uns im Verlag.
Ja. Ich finde eigentlich, dass der ziemlich gut wegkommt.
Ja, aber glaubst du, dass Rulbeck ihn besonders freundlich dargestellt hat? Würde ich eher nicht sagen, oder?
Er schafft es immerhin als Außenminister und.
Ja, super. Er wird als ein Opportunist bezeichnet.
Nee, eigentlich nicht. Ja, er sagt ja immer, er ist keiner.
Ja, gut, okay. Ja, zum Ende. Also, ich darf nochmal wiederholen. Es gibt Hulbecks Unterwerfung jetzt bei uns im Netzladen zu kaufen. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann könnt ihr es bei uns bestellen. Denkt daran, Rabattcode bis Sonntag, den 15. Advent, könnt ihr die Versandkosten sparen. Und wenn ich in diesem Zusammenhang empfehlen darf, aus unserer Theoriereihe, ein Buch, das so viel Wirbel so viel Staub aufgewirbelt hat, wie fast kein anderes, vielleicht noch Marx von rechts. Feindbild Islam als Sackgasse von Frederik Höfer, ein Buch, über das monatelang bei Twitter vor allem diskutiert, gestritten und was auch immer wurde. Sicherlich eine ganz kontroverse Schrift, die aber irgendwie doch, Volker, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem Buch Unterwerfung passt.
Ja, auf jeden Fall.
Und ist bei uns auch zu erwerben, Feindbild Islam als Sackgasse von Frederik Höfer, in dem es um den traditionellen Islam geht, wie er vielleicht sein könnte, das lassen wir mal offen. In diesem Sinne, Volker, schön, dass du dieses Thema aufgebracht hast. Ist ja doch was draus geworden, dachte ich am Anfang gar nicht.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Ist halt ein 10 Jahre altes Buch und wir haben es ohne Anlass besprochen. Da darf man erstmal kritisch sein, oder? Hm. Aber ist doch, glaube ich, ein gutes Gespräch geworden.
Bücher altern wie Wein.
Nur, dass du keinen Wein trinkst.
Ja.
Ja. Wie sinnbildlich.
Das ist auch ein Sprichwort, glaube ich.
In diesem Sinne, Volker Mass.
Bis dann.